In Offenbarung 22 betrachten das letzte Kapitel der Bibel. Das ist natürlich ein besonders feierliches Kapitel. Das Schlusswort der Bibel. Es ist schon etwas Besonderes, wenn man das Ende von Malachi studiert. Das war das Schlusswort des Alten Testaments. Und dann kam das große Schweigen der Schriftpropheten von 400 Jahren, bis dann der Messias kam. Und mit dem Abschluss des Neuen Testaments und mit der Offenbarung kam eben der Abschluss der Schrift. Keine Schriftpropheten folgten mehr. Und sie werden auch gewarnt, durch das letzte Kapitel überhaupt zu kommen. Diese zusätzlichen Propheten. Und so haben wir hier wirklich das Abschlusswort für Altes und Neues Testament, und zwar definitiv. Liest uns jemand Offenbarung 22, das ganze Kapitel.
Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes diesseits und jenseits war der Baum des Lebens, der 12 Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und Nacht wird nicht mehr sein, und kein Bedürfnis nach einer Lampe und dem Licht der Sonne. Denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, und der Herr, der Gott der Geister der Propheten, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und siehe, ich komme bald, glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Und ich, Johannes, bin der, der diese Dinge hörte und sah. Und als ich sie hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er spricht zu mir, siehe zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten, und derer, die die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Und er spricht zu mir, versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses Buches, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, tue noch Unrecht. Und wer unrein ist, verunreinige sich noch. Und wer gerecht ist, übe noch Gerechtigkeit. Und wer heilig ist, sei noch geheiligt. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Recht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Hurer und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge zu bezeugen in den Versammlungen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott sein Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, wovon in diesem Buch geschrieben ist. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen Heiligen.
Danke. Wir haben letztes Mal noch das Neue Jerusalem genauer studiert und auch die Bedeutung all der Edelsteine, die da erwähnt werden in Kapitel 21. Und wir sollten uns nochmals vor Augen führen, die Offenbarung endet eigentlich in ihrer prophetischen Zusammenstellung bei Kapitel 21, Vers 8. Da sind wir in der Ewigkeit mit dem neuen Himmel und der neuen Erde. Nach dem tausendjährigen Reich, das im Kapitel zuvor, im Kapitel 20, beschrieben wird. Und alles, was wir dann weiter haben in Kapitel 21, 9 bis zum Schluss, ist eigentlich ein Anhang. Aber ein Anhang bedeutet nicht, das ist weniger wichtig. Ja? Es gibt Leute, die, wenn sie ein Buch lesen, die denken, ein Anhang ist nicht so wichtig. Dabei können dort manchmal die ganz entscheidenden Dinge erklärt werden, ohne die man das Buch gar nicht versteht. Und es gibt auch viele, die lesen Bücher ohne die Fußnoten. Aber die Fußnoten sind manchmal in einem Buch das Wichtigste. Also manchmal interessiert mich an einem Buch speziell nur die Fußnoten und nicht der Rest, weil dort die ganz entscheidenden Dinge, die man sucht, zu finden sind, die entscheidenden Belege. Also das soll uns nicht verleiten zu denken, der Anhang ist nicht so wichtig. Der Anhang ist ganz wichtig. Und wir haben hier eben sogar das Schlusswort der Bibel für uns. Aber wir haben gesehen in Kapitel 21, Vers 9, da wird zunächst das neue Jerusalem erläutert. Warum? Und das geht bis Kapitel 22, Vers 5. Weil das neue Jerusalem eben erwähnt wird in dem prophetischen Panorama, kann man sagen, in Kapitel 21, Vers 2. Wer liest da nochmals?
Nur zwei.
21, 2.
Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut.
Und noch Vers 3 dazu.
Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott.
Ja, da wird also, bleibt noch, kommst gerade noch einen Vers dazu, da wird das neue Jerusalem erwähnt, das auf die neue Erde herabkommen wird aus dem Himmel. Und es ist dann da inmitten der Menschen, die auf der neuen Erde wohnen werden. Und da stellt sich natürlich die Frage für den Leser, was ist denn das, das neue Jerusalem? Und wir hatten eben auch schon früher in der Offenbarung einen kleinen Hinweis auf dieses neue Jerusalem. Darum, das wollen wir noch dazu lesen, nämlich schon in den Sendschreiben, also schlagen wir auf, Offenbarung 3, im Sendschreiben an die Gemeinde von Philadelphia, an diese treue Gemeinde, die an dem Wort Gottes festgehalten hat, Da wird gesagt in Kapitel 3, Vers 11 und 12.
Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott, und meinen neuen Namen.
Ja, danke, das reicht. Also hier sehen wir, der Herr erwähnt in der Verheißung für die Überwinder von Philadelphia ganz besonders diese Stadt, das neue Jerusalem. Und das muss etwas ganz Besonderes sein, wenn es eine Ehre ist, dass auf diese Säule der Name dieser Stadt geschrieben wird. Aber eben, es ist nicht klar für den Leser, was ist das, das neue Jerusalem? Was soll man sich darunter verstehen? Und darum dieser Anhang in Kapitel 21,9 bis 22,5 bezüglich des neuen Jerusalems. Da wird erklärt, was das ist. Und wie ist die Antwort? Die Gemeinde. Und woraus kannst du das sehen jetzt in diesem Anhang?
Vers 10.
Ja, liest jemand nochmals 21, 9 und 10.
Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach: Komm her, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes zeigen. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war
ja,
gleich.
Ja. Genau. Also hier wird gesagt, dass das neue Jerusalem identisch ist mit der Braut, der Frau des Lammes. Ja, also Johannes wird gesagt, ich zeige dir, sagt der Engel, die Braut, die Frau des Lammes. Und das ist schon bekannt aus den Briefen von Paulus. Das ist die Gemeinde. 2. Korinther 11, Vers 2 wird zu Korinth gesagt, zur Gemeinde in Korinth, dass sie verlobt sind mit Christus, mit dem Messias. Die Verlobte des Messias. Und Epheser 5, 22 bis 33, in diesem langen Abschnitt über die Ehe, wird erläutert, dass das große Vorbild für die Ehe ist, was Männer und Frauen, also Ehemänner und Ehefrauen, ständig vor Augen haben müssen, ist das Verhältnis zwischen Christus, dem Messias, und der Gemeinde. Und es wird dort erläutert, die Männer sollen ihre Frauen so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selber für sie hingegeben hat. Und es werden dort sieben Handlungen des Messias für die Gemeinde ausgedrückt. Eine davon ist, er hat sie geliebt, und noch eine, und sich selber für sie hingegeben in den Tod. Also da wird ganz klar gemacht, die Gemeinde ist die Braut des Lammes, die Frau des Lammes. Und nun geht also Johannes da auf diesen hohen Berg. Dieser hohe Berg macht deutlich, jetzt kommt ein ganz erhabenes Thema. Aber dann sieht er keine Frau, sondern er sieht eine Stadt, die herunterkommt. Und das bedeutet, diese Stadt ist dasselbe wie die Gemeinde, die Braut Christi. Und so wird also klar, hier haben wir eine rein symbolische Beschreibung der Gemeinde als Stadt. Und eben, das kann manche enttäuschen, die vielleicht schon als Kind gedacht haben, oh, diese Stadt ist so wunderbar beschrieben, diese goldenen Gassen. Wenn ich da einmal im Himmel in diese Stadt eingehen werde, und jetzt kommt da die Bibelklasse und da wird erklärt, das neue Jerusalem ist nicht eine wirkliche Stadt, sondern das ist nur eine symbolische Beschreibung der Gemeinde. Aber gleich eine gute Nachricht. Das neue Jerusalem ist eine symbolische Beschreibung der Gemeinde. Aber es gibt eine Stadt im Himmel und die heißt ein bisschen anders. Das himmlische Jerusalem. Oder das Jerusalem droben. Und davon haben schon die Rabbiner gesprochen. In den rabbinischen Schriften im Judentum liest man von Jerusalem lemala. Das ist Jerusalem oben. Aber das sollte doch im Judentum gar nicht bekannt sein, denn Epheser 5, 22 bis 33 sagt ja, das Geheimnis ist groß. Ich sage es aber in Bezug auf Christus und die Gemeinde. Dieses Verhältnis Christus und die Gemeinde ist ein Geheimnis. Und wir wissen vielleicht, in den Paulusbriefen findet man 8 Geheimnisse. Das sind alles Wahrheiten, die man im Alten Testament 0-mal findet. Verborgen. War nie geoffenbart. Erst mit dem Kommen des Herrn Jesus und dann mit dem Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten wurden diese Dinge den Aposteln und Propheten im Neuen Testament vollumfänglich geoffenbart. Also im Judentum ist dieses Geheimnis, die Gemeinde, das, die Braut Christi und die Gemeinde, das neue Jerusalem, vollkommen unbekannt. Aber trotzdem, wir wissen von Jerusalem oben. Und auch schon Abraham wusste von dieser Stadt. Wo steht das? Im Hebräerbrief. Also, schlagen wir den Hebräerbrief auf. Ein Brief speziell für Juden, für Hebräer. Und da lesen wir in Hebräer 11. Könnte uns jemand vorlesen, einige Verse ab Hebräer 11, Vers 8?
Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist.
Jawohl. Also da wird ganz klar gesagt, dass Abraham hier eine Stadt erwartet hat. Und noch mehr erfahren wir über seine Erwartungen. Liest du noch weiter in Vers 13.
Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht empfangen, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren, das ist himmlischen. Darum schämt sich Gott, ihrer nicht ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet.
Also auch da wird von einer himmlischen Stadt gesprochen, wie schon zuvor in Vers 10. Eine Stadt, die Grundlagen hat, und wir haben auch gerade gelesen von einem neuen Jerusalem, von den 12 Grundlagen, geschmückt mit verschiedenen Edelsteinen. Und auch von dieser Stadt, die Abraham erwartete, werden die Grundlagen so speziell erwähnt. Aber bis jetzt in diesen Versen haben wir noch keinen Namen gefunden. Nur, eine Stadt hat Abraham erwartet und das kann ja nicht die Gemeinde sein. Denn die Gemeinde war alttestamentlich ein Geheimnis. Niemand, kein Prophet und auch kein Engel wusste davon. Es war verborgen in Gott, sagt Epheser 3. Und noch etwas hat Abraham erwartet aus einer Stadt.
Vaterland.
Ein Vaterland. Wir leiten ab, es gibt im Himmel eine Stadt, die Gott bereitet hat, und es gibt ein Vaterland. Und jetzt gehen wir zu Kapitel 12 im Hebräerbrief. Und dort wird den gläubigen Juden, die zur Gemeinde gehören, erklärt in Vers 22.
sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Myriaden von Engeln der allgemeinen Versammlung. Und zu der Versammlung der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abel.
Ja, also da gäbe es vieles zu erklären, aber es geht uns jetzt einfach darum zu sehen, dass die neutestamentlichen Gläubigen, die werden da in Verbindung gebracht mit dieser Stadt des lebendigen Gottes, die jetzt genannt wird, das himmlische Jerusalem. Nicht das neue Jerusalem, das himmlische Jerusalem. Und dann können wir noch dazu lesen aus dem Galaterbrief. Andreas, wenn du das uns auch noch dazu lesen könntest, in Galater 4, da spricht der Apostel Paulus über das Jerusalem droben. Das ist genau der rabbinische Ausdruck. Jerusalem lemala. Das Jerusalem oben. Und zwar in Galater 4 am Schluss. Auch da gäbe es dann vieles zu erklären, aber es geht uns um den Hauptpunkt. 4, Vers 25.
Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn sie ist mit ihren Kindern in Knechtschaft. Das Jerusalem droben aber ist frei, welches unsere Mutter ist.
Ja, bis dahin. Danke, das reicht. Also hier haben wir das Jerusalem droben, Vers 26. Und von diesem Jerusalem wird nicht gesagt zu den gläubigen Galatern, die zur Gemeinde gehören, ihr seid das neue Jerusalem, das himmlische Jerusalem da droben, sondern das ist unsere Mutter. Nicht das Gleiche. Sie ist unsere Mutter. Und dann wird hier übrigens noch der Kontrast gemacht, das Jerusalem droben. Und wir haben in Vers 25 den Ausdruck, das jetzige Jerusalem. Das ist die Stadt Jerusalem in Israel. Und jetzt verstehen wir, also Gott hat im Himmel eine Stadt gebaut. Er ist der Schöpfer und Baumeister dieser Stadt, sagt Hebräer 11. Und das ist das neue Jerusalem. Jerusalem auf Erden, beginnend mit Salem in 1. Mose 14, wo König Melchisedek, der seinerseits ein Hinweis war auf Jesus Christus, sagt Hebräer 7, König war. Salem, Kurzform von Jerusalem, die Stadt, die von großer Bedeutung ist durch das ganze Alte Testament hindurch bis ins Neue Testament, das ist das irdische Abbild dieses himmlischen Urbildes. Aber jetzt verstehen wir, das Urbild und das Abbild auf Erden, also das himmlische Jerusalem und das jetzige Jerusalem, beide haben eine symbolische, geistliche Bedeutung, Botschaft. Sie weisen auf etwas hin. Und zwar weisen sie hin auf die Gemeinde. Die Gemeinde ist eben das neue Jerusalem. Und so ist es auch, im Himmel gibt es ja nicht nur diese Stadt, sondern im Himmel gibt es auch einen Tempel. Schauen wir mal in Offenbarung 11, Vers 19, das ist alles mit Repetition von früher. Da kann uns jemand vorlesen. Wer liest Offenbarung 11, 19?
Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel.
Ja, also da wird ausdrücklich gesagt, der Tempel Gottes, der im Himmel ist. Und da wird sogar die Bundeslade, die himmlische Bundeslade ausdrücklich erwähnt. Wir verstehen, Gott hat einen Tempel gebaut im Himmel und auf Erden war schon die Stiftshütte, in der Wüste Sinai ein Abbild dieses Tempels im Himmel. Allerdings ein ganz schlichtes Abbild, auf wenige Linien reduziert. Ja, die Stiftshütte war ja nur so ein Zelt-Tempelhaus mit einem Vorhof darum herum, extra konzipiert, um leicht abgebrochen und wieder aufgebaut zu werden für ein wanderndes Volk, das auf dem Weg zum verheißenen Land war. Und dann erst später in Jerusalem musste König Davids Sohn Salomo den ersten Tempel aus Stein bauen in Jerusalem. Und dieser Tempel war eben ein detaillierteres Abbild dieses himmlischen Originals. Und später in der Bibel finden wir den zweiten Tempel, der sogar in den Jahren vor Christi Geburt massiv ausgebaut wurde, auf die doppelte Größe, gerade für die Zeit, wenn der Messias dann in Bethlehem geboren werden sollte. Und dieser Tempel hatte mehr als nur zwei Vorhöfe, wie Salomos Tempel, sondern da kam noch mehr dazu. Und ein ganz massiver Heidenvorhof, da war also noch mehr, waren noch mehr Details vereinigt von diesem himmlischen. Und der dritte Tempel, nach Ezekiel 40 bis 48, der im tausendjährigen Reich in Jerusalem stehen wird, der ist noch größer. Der ist 17 Mal größer als der zweite Tempel, der doppelt so groß war wie der Salomonische Tempel. Also wenn man das ausrechnet, der dritte Vorhof ist circa 1,5 auf 1,5 Kilometer. Also gigantisch. Und dort haben wir noch mehr Details von dem himmlischen Tempel. Aber wir müssen natürlich immer bedenken, Hebräer 8 sagt, dass der Tempel auf Erden nur ein Schatten ist von dem Original im Himmel. Und ein Schatten ist natürlich zweidimensional. Im Kontrast zu einem Körper, der den Schatten wirft, der dreidimensional ist. Also mit anderen Worten, so steht es in der rabbinischen Literatur, wer den Tempel in Jerusalem, und zwar den Tempel zur Zeit Jesu, noch nie gesehen hat, der hat noch nie ein schönes Haus gesehen. Also der war unbeschreiblich. Und darum verstehen wir auch, dass wir in Markus 11 zum Beispiel lesen, dass der Herr Jesus am Tag von Palmsonntag, als er dann nach der Stadt einritt und in den Tempel ging, da hat er sich überall, heißt es in Markus 11, umgeschaut und die Gebäude betrachtet. Und am Dienstag in dieser Passionswoche war der Herr auch tagsüber mit den Jüngern im Tempel. Und am Schluss sagen sie ihm, als er hinausgeht, siehe welche Steine. Und wirklich, ich meine, einen der größten Bausteine kann man heute noch sehen, an der Westmauer im rabbinischen Tunnel, 580 Tonnen. Also gigantisch. Und die haben ihm gesagt, siehe welche Steine. Der war so wunderbar, aber auch das nur ein Schattenbild von dem Originalen. Und warum beschreibe ich das so ausdrücklich? Ich möchte einfach sagen, für die, die vielleicht schon bald heimgehen werden. Ja, es sind ja einige ältere Geschwister unter uns. Und man sollte ja auch Vorfreude haben. Die werden dann den originalen Tempel sehen. Und selbst wenn sie schöne Reproduktionen mit Modellen, Computern gesehen haben vom zweiten Tempel, die werden nur noch staunen, wenn sie den originalen Tempel sehen. Und auch die Stadt, dieses neue Jerusalem, wenn sie dann durch die Tore einziehen werden in diese Stadt. Also das muss etwas ganz Unerhörtes sein. Aber eben, das war ja alles nur ein Trostwort für die, die gedacht haben, oh schade, ist also nichts mit diesen goldenen Gassen. Natürlich ist das mit diesen goldenen Gassen. Und wenn wir eben in Offenbarung 21 gelesen haben, in dieser symbolischen Beschreibung, die Stadt ist recht quadratisch, und zwar 2300 Kilometer auf 2300 Kilometer und auch 2300 Kilometer hoch, ein Kubus. Also, da fragt man sich, ja, warum dann diese Maßangaben, wenn alles symbolisch ist? Ja, das kommt eben von einer wirklichen Struktur, die dahinter steht. Das sind eben Angaben, die wirklich zu tun haben mit diesem himmlischen Tempel. Und mit dieser himmlischen Stadt. Und das sind nicht einfach Zahlen so symbolisch und da haben sie keine wirkliche Bedeutung. Die wirkliche Stadt, die ist ja eben quasi die Vorausschattung auf die Gemeinde. Und wenn jemand sagt, ja gut, aber das steht von Stadien und das steht von Ellen, das hat doch mit dem Himmel nichts zu tun. Wer hätte ein gutes Argument, dass das sehr viel mit dem Himmel zu tun hat? Ja, wenn nichts kommt, dann sage ich es selber. Also die Frage war ja sehr suggestiv, aber man kann sie doch nicht einfach so beantworten. Ja? Das ist eine Frage, die beantwortet wird in Vers 17. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen, eines Menschenmaß, das ist des Engels. Was heißt das? Das heißt, dieses menschliche Maß, Ellen, ist ein Maß, das auch die Engel verwenden. Das also nicht nur einfach menschlich ist. Die Königselle mit 52,5 Zentimeter, die man in biblischen Zeiten benutzt hat, speziell für den Tempel, das ist nicht einfach eine menschliche Erfindung. Da steckt mehr dahinter und die Stelle sagt, das ist ein Menschenmaß, aber es ist auch Engelsmaß. Ja? Die Engel benutzen dieses Maß auch. Übrigens eine ähnliche Stelle in 1. Korinther 13, Vers 1. Wenn ich in den Sprachen und der Engel rede und keine Liebe habe, das heißt nicht, dass die Engel andere Sprachen hätten als die Menschen. Sondern wenn ich in den Sprachen rede, eben die Menschen und Engel sprechen. Und wir wissen ja aus der Bibel, dass wenn der Engel Gabriel zu Daniel kam, Daniel 9, da hat er mit ihm Hebräisch gesprochen. Ja? Und als der Engel Gabriel viel später in Lukas 1 im Tempel dem Priester Zacharias erscheint, am goldenen Altar, und sagt, ich bin Gabriel, der vor Gott steht, da hat er mit ihm Hebräisch gesprochen. Und wenn wir denken an die Geschichte in Apostelgeschichte 10, wo ein Engel dem römischen Hauptmann Cornelius erscheint und mit ihm spricht, dann können wir davon ausgehen, dass er mit ihm die Sprache der Besatzer gesprochen hat. Im Ostteil war das Griechisch. Also Engel können Griechisch, Engel können Hebräisch. Die sprechen die gleichen Sprachen. Ich muss nicht meinen, dass also die Engel viele Sprachen hätten, sonst müsste man denken, hat es mal einen Turmbau von Babel gegeben im Himmel? Und eine Sprachenverwirrung? Nein. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, also wenn ich alle möglichen Sprachen kann, die Menschen und Engel sprechen, aber keine Liebe, dann bin ich nichts. Das nur so als kleiner Hinweis für die, die denken, wenn man lallt, dann sind das Engelsprachen und wenn man wirklich wirkliche Sprachen, die man versteht, spricht, dann sind das Menschensprachen. Nein, lallen, das sind keine Engelsprachen. Sprachen sind immer kompliziert strukturierte Systeme, die Gott erfunden und geschaffen hat und den Menschen gegeben hat, aber auch den Engeln gegeben hat. Ja, und so haben wir eben nicht nur im Bereich der Sprachen so einen Berührungspunkt zwischen Engelwelt und Menschenwelt, sondern sogar bei den Maßen. Und das lohnt sich, das mal auszurechnen. Wenn also diese Maße, das Quadrat ist 12.000 Stadien auf 12.000 Stadien und die Höhe auf 12.000 Stadien, also rund 2.300 Kilometer auf 2.300 Kilometer, kann man mal auf Nordamerika einpassen. Oh, es passt nicht in die USA rein. Man muss noch muss noch Kanada dazu nehmen. Und dann eben, die Stadt ist nicht nur einfach eben zweidimensional, sondern es geht nochmals so hoch hinauf. Es ist ein Würfel. Und da kann man sich mal ausrechnen, wie viele Leute da Platz haben. Und dann sieht man... Nein! Im Also bei dem himmlischen Jerusalem, bei der wirklichen Stadt, sind diese Maße wirklich. Aber jetzt in Offenbarung werden diese Maße benutzt, um die Gemeinde symbolisch zu beschreiben. Und da in der Offenbarung haben diese Dinge eine symbolische Bedeutung. Aber für die himmlische Stadt ist das eben wirklich so. Und da wird man auch sehen, da hätten bei weitem alle Menschen Platz, die je gelebt haben, seit der Schaffung der Welt. Ich war so viele Menschen gleichzeitig auf der Erde wie heute, 8 Milliarden. Das hat es noch nie gegeben, früher. Man nimmt an, vor 2000 Jahren, zur Zeit des Herrn Jesus, da gab es weltweit vielleicht 200 bis 300 Millionen Menschen. Ja, und wenn man weiter zurückgeht bis zur Sintflut, ganz am Anfang waren es nur 8. Aber es reicht übrigens 4500 Jahre ohne Probleme, um von 8 Menschen auf ganz natürliche Weise mit einem nicht allzu hohen Wachstumsrate in 4500 Jahren auf 8 Milliarden zu kommen. Und davor gab es natürlich noch die vorsintflutliche Zeit. Aber wenn man alles zusammenrechnet, dann sieht man, so unglaublich viele Milliarden Menschen hat es gar nie gegeben in der Menschheitsgeschichte. Und die Situation, dass jetzt 8 Milliarden, also ein, muss man sagen, ein bedeutender Teil der ganzen Menschheit, die je gelebt hat, ist das. Ich sage jetzt bewusst nicht einen Prozentsatz, wie viel das ist von der ganzen Menschheit, aber eben es ist jedenfalls ein bedeutender Prozentsatz der Menschen, die je gelebt haben, die leben heute. Und wenn man alle zusammennimmt, die könnten alle bequem Platz finden im himmlischen Jerusalem. Es müsste keiner verloren gehen, weil es keinen Platz hat. Ja, natürlich. Also, natürlich. Eine richtige, gigantische Stadt. Also, wer Singapur noch nie gesehen hat, es lohnt sich. Ach, eine unglaubliche Stadt. Ja, es ist ein Land, das zugleich eine Stadt ist. Und die haben wirklich den Eindruck, die allerbesten Architekten aus der ganzen Welt hergeholt. Auch jüdisch aus New York. Und die haben diese Stadt konzipiert. Also etwas ganz Gewaltiges. Und Singapur ist auf Platz 3, Bevölkerungsdichte. Nur so nebenbei gesagt, ist gut zu wissen, die Bevölkerungsdichte ist natürlich höher als der Gazastreifen. Weil immer gesagt wird, Gazastreifen, das ist eine Katastrophe, diese Bevölkerungsdichte. Ja was? Ihr sollt mal nach Singapur gehen und sehen, wie man etwas Schönes daraus machen kann. Wirklich, die Stadt ist schön. Und wie die das kombiniert haben mit höchster Leistung in Architektur, verbunden mit Natur, mit Bäumen, mit Grün, also gewaltig. Die Stadt ist einfach schön, aber eben, die muss natürlich auch ziemlich hoch hinaufbauen, weil man versucht schon, die Insel zu vergrößern, künstlich. Und gewinnt neues Land, hat neues Land dazu gewonnen, aber das ist begrenzt. Und so müssen sie halt hinaufbauen. Aber das ist natürlich nichts im Vergleich zum himmlischen Jerusalem, das eben ein Kubus ist. Bis rauf. Es gibt für alle Platz.
Aber die Stadt eigentlich, die Gott gebaut hat, ja. Ja. Das kann kein Mensch sich vorstellen, wie groß und wie schön ist das ja. Das ist eigentlich ein Versuch von Johannes, uns das zu beschreiben. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass er die 100%ige Stadt ihm gelungen hat, dieses uns vorzustellen.
Ja, er beschreibt ja auch nur teilweise, nicht wahr, nicht in allen Details, aber er gibt uns die Maße an und macht deutlich, diese Maße sind Engel- und Menschenmaß. Also das ist etwas Wirkliches. Und diese Stadt hat eben diese Größe im Himmel. Aber eben, was mir jetzt nun wichtig war zu zeigen, die Stadt hat Platz für alle Menschen, die je gelebt haben. Und das ist ganz wichtig, denn Gott hat nie den Plan gehabt, nur einen Teil der Menschheit zu retten, wie das der Calvinismus lehrt. Sondern Johannes 3, Vers 16 sagt, also hat Gott die Welt geliebt, die Welt geliebt. Dass es einen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Also Gott hat sein Heil durch Jesus Christus der ganzen Welt, Menschheit angeboten. Und 1. Timotheus 2, Vers 4 sagt, unser Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und in 2. Petrus 3, Vers 9 sagt der Apostel Petrus, der nicht will, von Gott, der nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Und so wird es sein, wenn Menschen einmal vor dem großen weißen Thron von Offenbarung 20 stehen werden, und da wird der Herr Jesus sagen, wie oft habe ich versucht, habe ich dich gerufen, du hast nicht gewollt. So wird das zu Jerusalem sagt in Matthäus 23, ihr habt nicht gewollt. Aber niemand muss denken, es hätte wahrscheinlich nicht genug Platz für alle. Nein, es hat Platz für alle. Und diese Stadt war also von Gott geschaffen im Blick auf jeden, der errettet wird, und er wird einmal in diese Stadt eingehen. Und so, also bleibt diese Freude auf diese Stadt. Aber wenn ich natürlich so schwärme von dem Moment, wenn Gläubige heimgehen und dann in diese Stadt hineingehen und nur noch so staunen, ja, dann muss ich natürlich sagen, diese Freude ist natürlich nichts im Vergleich dazu, dass man den Herrn Jesus sehen wird. Ja, wie Petrus sagt in 1. Petrus 1, den ihr, obgleich ihr nicht gesehen habt, liebet. Das ist natürlich das Zentrum. Es gibt ein Lied, das sagt, was wäre der Himmel und all seine Herrlichkeit eben ohne den Herrn Jesus? Nichts. Also bei all dieser Schönheit und Herrlichkeit, aber wenn wir eingehen in diese Gassen des himmlischen Jerusalems, dann ist es eben so, dass das Zentrum, das Schönste, werden wir sehen, und das ist der Herr Jesus. Und das führt uns jetzt gerade zu Kapitel 22, wo wir gelesen haben. Liest nochmals jemand Vers 1.
Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes.
Ja, nicht wahr? Klar beginnt hier ein neues Kapitel, aber die Kapiteleinteilungen sind ja nur eine Hilfe, um sich im Bibeltext zurechtzufinden. Ursprünglich gab es das nicht, weder im Alten noch im Neuen Testament. Die Handschriften waren einfach so geschrieben, ohne Kapitel. Das hat man erst später dazugesetzt. Sie sind hilfreich, aber sie sind auch ein bisschen gefährlich. Aber man kann diese Gefahr umgehen, indem man sich immer wieder mal sagt, Achtung, das ist ja alles nur als Hilfe hinzugefügt. Eigentlich müsste ich da achten, wie ist der Übergang. Und da ist kein Unterbruch des Themas. Es wird in Kapitel 21 beschrieben, alles, was im Zusammenhang steht mit dem neuen Jerusalem. Und da geht es direkt weiter. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens und eben der Thron Gottes. Und dieser Thron Gottes ist eben in dieser Stadt. Also, damit wollte ich eben sagen, das Zentrum, das, was die eigentliche Herrlichkeit ausmacht, das ist eben Gott. Gott und das Lamm auf dem Thron. Wenn steht das Lamm, dann ist die Betonung auf den Herrn Jesus als Mensch, der gekommen ist, um als Mensch für uns zu sterben. Und wir haben ja schon gesehen in Offenbarung 5, wo Johannes in den himmlischen Tempel geht und dort den Thron Gottes sieht. Kann das noch jemand dazu lesen? Offenbarung 5, Vers 6.
Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner hatte und sieben Augen, die die sieben Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde.
Jawohl. Also er sieht den Thron Gottes im Allerheiligsten im Himmel und da sieht er inmitten des Thrones das Lamm, der Herr Jesus, als Mensch im Himmel. Und es heißt, ein Lamm wie geschlachtet. Das heißt, ein Lamm mit der Schächtungswunde. Aber das bedeutet, auf den Herrn Jesus als Mensch bezogen, dass man im Himmel noch sehen wird seine Wundmale. In den Händen, in den Füßen, in der Seite, wie er sie noch sichtbar trug, auch nach der Auferstehung, Johannes 20. Also ein Lamm wie geschlachtet. Wie? Es sind einfach noch die Zeichen seines Todes. Aber eben wo ist er? Inmitten des Thrones. Er ist das Zentrum. Und da sehen wir nun in Verbindung mit dem neuen Jerusalem, da wird der Thron Gottes in dieser Stadt vorgestellt. Gott thront in dieser Stadt. Der Herr Jesus, das Lamm Gottes, thront in dieser Stadt und bildet das Zentrum. Und nun eine praktische Übertragung. Wenn man sich überlegt, also diese Stadt stellt die Gemeinde dar. In dieser Gemeinde ist der Thron Gottes. Jesus Christus, das Lamm, ist im Zentrum, auf dem Thron. Ja, wie ist das in meiner örtlichen Gemeinde? Hat hier Jesus Christus wirklich alle Autorität? Oder sind es menschliche Autoritäten und menschliche Statuten und menschliche Meinungen und menschliche Vorschriften, die eine Rolle spielen? Wird die Inspiration und Autorität der Bibel 100% anerkannt und damit eben die Bedeutung des Thrones Gottes? Das ist dann die praktische Übertragung. Und nebenbei gesagt, jetzt mache ich da eine praktische Anwendung und das können wir bei der ganzen Beschreibung des neuen Jerusalems machen. Uns immer wieder fragen, so ist die Gemeinde nach Gottes Ratschluss. Und so wird sie auch in der Ewigkeit einmal vollendet dastehen. Aber diese Würde verpflichtet uns natürlich schon heute, dass eben das, was diese Stadt ausmacht, uns als Gemeinde prägt. Eben das, die Autorität und Herrschaft und Führung wirklich so ist, dass Gott und das Lamm auf dem Thron ist. Und dann wird hier gesagt, es kommt ein Strom von Wasser des Lebens heraus. An welches Kapitel erinnert uns das im Alten Testament?
Ezekiel.
An Ezekiel. Und zwar in welchem Zusammenhang?
Die Beschreibung des dritten Tempels.
Genau. Ezekiel 47. Dort wird beschrieben, wie aus dem zukünftigen Tempel in Jerusalem, der im tausendjährigen Reich stehen wird, eben das ist der eine Meile auf eine Meile, der dritte Vorhof, eineinhalb auf eineinhalb Kilometer. Also dieser Tempel wird dort beschrieben und dann heißt es, dass aus dem Tempelhaus eine Quelle entspringt. Und das Wasser rieselt da über die Schwelle des Tempelhauses, geht dann weiter am Altar vorbei und geht weiter und geht aus dem Tempel raus und in einem Abstand von 1000 Ellen, 450 Meter, da wird das Wasser viel höher und in verschiedenen Etappen beschreibt Ezekiel, wie das Wasser immer höher wird, bis schließlich ein Fluss, der nicht zu durchgehen war. Wasser zum Schwimmen. Und dann wird beschrieben, wie dieser Fluss sich teilt, ein Doppelfluss wird er, und zwar so, dass ein Fluss geht ins Mittelmeer, und der andere Fluss geht ins Tote Meer und das Tote Meer wird dann gesund werden, sodass es Fische geben wird im Toten Meer im tausendjährigen Friedensreich. Und entlang dieses Flusses in Ezekiel 47 werden Bäume beschrieben, die Frucht bringen und die uns genau daran erinnern, was wir hier lesen. Da lesen wir nämlich eben nicht nur von einem Strom von Wasser des Lebens, Vers 1, sondern wir haben da Vers 2, in der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits war der Baum des Lebens, der 12 Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Das wird in Hesekiel auch gesagt, von diesen Bäumen hier auf Erden, die entlang diesem Fluss stehen werden, dass die eben zur Heilung benutzt werden können. Und jetzt wird das hier eben auch im Blick auf die Gemeinde so gesagt. Die Formulierung ist ein bisschen kompliziert. Es ist so zu verstehen. Also die Straße dieser Stadt. In der Mitte dieser Straße gibt es diesen Strom. Und auf beiden Seiten dieses Stromes gibt es wie eine Allee die Bäume. Ja? Und nun, was hat das alles zu bedeuten? Beginnen wir der Reihe nach. Was bedeutet dieses Wasser des Lebens?
Der Heilige Geist.
Der Heilige Geist. Würdest du einfach das ableiten, Wasser des Lebens gleich Heiliger Geist? Oder wie würdest du das begründen?
Johannes Kapitel
7. Ja, genau. Schlagen wir das genau auf, diese Stelle. Da wird die symbolische Bedeutung erklärt von Wasser des Lebens. Könnte jemand Johannes 7, 37 bis 39 vorlesen?
An dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war.
Ja, sehen wir, so entschlüsselt man die Symbolsprache der Bibel. Die Bibel gibt den Schlüssel. Was bedeutet lebendiges Wasser? Ströme lebendigen Wassers. Und Johannes erklärt, Vers 39, dies aber sagt er von dem Geist. Also ist ganz klar, Ströme lebendigen Wassers, das bedeutet der Heilige Geist, der durch sein Wirken erfrischt. Und Johannes 16, der Jesus sagt, der Heilige Geist wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist erfrischt die Gläubigen, indem er unsere Blicke und unsere Gedanken auf den Herrn Jesus richtet und seine Herrlichkeit uns aus dem Wort deutlich macht. Das ist dieses erfrischende Wasser. Aber ich möchte zuerst noch wörtlich dabei bleiben, der Ausdruck lebendiges Wasser.
Aber lebendiges Wasser hat Jesus die Samariter auch, ist es jetzt gegeben.
Genau, schon dort haben wir diesen Ausdruck. Aber als der Herr davon gesprochen hat, von lebendigem Wasser, das er der Samariterin geben würde, die am Jakobsbrunnen schöpfen wollte, dann hat diese Frau gemeint, ja, aber wie willst du das? Du hast ja nicht mal ein Schöpfgefäß. Also die hat an wirkliches Wasser gedacht. Und manche europäischen Bibelleser denken, die Frau war ein bisschen, ja, also ich meine, wenn er sagte lebendiges Wasser und sie sagt, ich sehe, du hast kein Schöpfgefäß. Nein, das Problem liegt bei den Europäern. Wie sagt man Quellwasser auf Hebräisch? Lebendiges Wasser. Das ist ein normales Wort. Mayim Chayim. Also wenn man in Israel Quellwasser möchte, dann muss man sagen Mayim Chayim. Also lebendiges Wasser. Das ist der normale Ausdruck für Quellwasser. Aber der Jesus meinte, wenn er von diesem lebendigen Wasser sprach, das Übertragene. Der Heilige Geist. Und das wurde dann eben erst später im Gespräch klar. Und hier sagt er auch wieder, lebendiges Wasser, Ströme werden von dem Leib der Gläubigen fließen. Und Johannes erklärt, er spricht da, meint da den Heiligen Geist. Denn die Gläubigen dann an Pfingsten empfangen werden. Und dann ist aber interessant, der Herr Jesus sagt hier, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Woher kommt dieser Vergleich? Das geht zurück auf den Hesekiel-Tempel. In Hesekiel 47 wird beschrieben, eine Quelle im Tempelhaus wird sich öffnen und da kommt dieses Wasser raus, wird zu einem Strom und dann zu einem Doppelstrom. Und sehen wir, der Herr Jesus sagt, aus dessen Leib werden Ströme, Plural, nicht ein Strom, Ströme lebendigen Wassers fließen. Ein Doppelstrom aus Quellwasser. Und das ist eine ganz direkte Anspielung auf den Hesekiel-Tempel. Und sehen wir, der Herr macht schon eine Übertragung. In Hesekiel wird der wirkliche dritte Tempel im tausendjährigen Reich in Jerusalem beschrieben. Aber wir wissen natürlich, dass der Tempel in Jerusalem in der Vergangenheit und auch in der Zukunft eine symbolische Bedeutung hat und hinweist auf jeden einzelnen wahren Gläubigen heute. Und darum sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 6, Vers 19, wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Und der Herr Jesus macht genau schon diese Übertragung, das gleiche Bild eben vom Tempel, überträgt er gleich auf den Gläubigen und sagt, wer an mich glaubt, der, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da sehen wir das Symbol und also der Tempel in Jerusalem, der eine symbolische Bedeutung hat und eben auf die Gemeinde, auf jeden einzelnen Gläubigen hinweist. So hat das der Herr selber angewendet. Und so betrachten wir das jetzt in Offenbarung 22, eben die Gemeinde als die Stadt Gottes, der Thron Gottes ist in dieser Stadt und aus diesem Thron kommt Quellwasser. Ein Strom. Und das bedeutet eben, dass die Gemeinde den Heiligen Geist empfangen hat. Der Heilige Geist wohnt in der Gemeinde und ist dieser Strom, der da ausgeht. Und es wird dann nicht weiter berichtet, was dieser Strom alles tut hier. Aber gehen wir zu dem Bild oder zu diesem Beispiel in Hesekiel 47. Ich habe schon gesagt, das Wasser geht aus dem Tempelhaus raus, wird ein Doppelstrom und ein Strom geht drunter ins Tote Meer, der andere Strom ins Mittelmeer. Was ist die symbolische Bedeutung von Meer? Die Völker. Jesaja 17, 13 bis 14, dort wird erklärt, die Völker, die Nationen sind wie das unruhige Meer. Ja. Und jetzt muss man sich vorstellen, der Fluss geht ins Meer. Das heißt, dieser Segenstrom des Heiligen Geistes geht aus in die ganze Welt. Und so ist es ja geschehen mit der Gemeinde. An Pfingsten wurde der Heilige Geist ausgegossen über diese 120, die beieinander waren. Das entspricht in Hesekiel 47, siehe, Wasser rieselten von der Schwelle her. Aber dann haben wir eine nächste Phase, wo das Wasser bis zu den Knöcheln kommt. Ja, an Pfingsten predigt Petrus in der Kraft des Heiligen Geistes, 3000 Juden kommen an einem Tag zum Glauben und erhalten den Heiligen Geist, das Wasser bis an die Knöchel. Und dann später geht Philippus zu den Samaritern, predigt und ganz viele bekehren sich. Und als Petrus und Johannes kommen und dann bekommen die Samariter den Heiligen Geist. Das ist Wasser bis an die Knie nach Hesekiel. Und wenn wir in der Apostelgeschichte weiterlesen, dann wird Petrus zu den wirklichen Heiden. Die Samariter waren ja noch ein Mischvolk, das auch israelitisches Blut hatte. Aber Petrus wird in Apostelgeschichte 10 zu Cornelius, einem römischen Hauptmann, geschickt. Und der hört mit allen in seinem Haus das Evangelium, bekehrt sich und bekommt den Heiligen Geist. Das ist Wasser bis an die Hüften, nach Hesekiel 47. Und wenn man in der Apostelgeschichte weiterliest, eben von diesem Strom der Gemeinde, dann kommen wir zu Apostelgeschichte 13 und da spricht der Heilige Geist in der Gemeinde von Antiochia. Sondert mir nun aus, Paulus und Barnabas, zu dem Werk, zu welchem ich sie berufen habe. Und dann geht Paulus auf die erste Missionsreise mit Barnabas. Und wo er hinkommt, bekehren sich Heiden und bekommen den Heiligen Geist. Und da haben wir nun eben die nächste Phase. In Hesekiel 47, der Prophet geht weiter und dann sagt er, und da war kein Durchgehen mehr. Wasser zum Schwimmen. Ein Strom eben, der nicht zu durchgehen war. Und da haben wir ab Apostelgeschichte 13 mit den Missionsreisen des Apostels Paulus dieser Strom. Und das geht bis zum Ende der Apostelgeschichte. Aber die Apostelgeschichte hat eigentlich gar keinen Abschluss. Nicht? Am Ende heißt es, Paulus ist in Rom, 2 volle Jahre, wartet auf den Prozess. Dann ist das Buch fertig. Ich habe die Frage, und jetzt, was? Wann kommt der Prozess und was kommt dabei raus? Keine Antwort. Um zu zeigen, dass diese Geschichte dieses Stromes von lebendigem Wasser ist nicht fertig im Jahr 62 in Rom, sondern diese Geschichte geht weiter durch die ganze Kirchengeschichte bis 2017. Und auch das wäre ein abruptes Ende, ja? Ohne Entrückung. Es geht noch weiter. Das ist die Geschichte der Gemeinde, eine Geschichte eines Stromes, der ausgeht in alle Welt. Und aus allen Nationen sind bis heute Menschen zum Glauben gekommen an das Evangelium. Das ist dieser Strom, mit der so schön eine Allee bildet mit diesem Baum des Lebens. Und überall, wo eben dieser Fluss hinkommt, wird ewiges Leben gebracht, auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben bekomme. Also wir sehen, natürlich hat dieses neue Jerusalem, die Gemeinde, etwas zu tun mit der neuen Erde. Dort wird die Gemeinde dann auf die neue Erde kommen und mit Christus über die neue Schöpfung regieren. Aber das hat schon eine Bedeutung für uns heute, denn die Gemeinde ist schon das neue Jerusalem. Ja, jetzt sollten wir aber Pause machen.
Können wir vielleicht so langsam die Plätze wieder einnehmen, bitte?
Ja. Ja, wir fahren weiter in Kapitel 22. Ich habe gesagt, der Thron Gottes ist in der Mitte dieser Stadt. Das wird gesagt in Vers 3. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Also in dieser Stadt, die, wie gesagt, ein Kubus bildet, das entspricht der Form des Allerheiligsten in der Stiftshütte. Das Allerheiligste war ein Kubus von 10 mal 10 mal 10 Ellen. Und diese Stadt ist eben ein Kubus, um zu zeigen, der Charakter der Gemeinde entspricht dem Allerheiligsten der Gegenwart Gottes. Und der Thron Gottes eben in dieser kubischen Stadt entspricht wie in der Stiftshütte die Bundeslade, der Thron Gottes. Gott thronte zwischen den Cherubim über der Bundeslade. Das war der Thron Gottes in diesem Kubus. Und hier haben wir auch wieder der Thron innerhalb der Stadt, die eben dem Allerheiligsten im Charakter entspricht. Und dann wird gesagt, dass diese Blätter zur Heilung der Nationen sind. Und das überrascht, weil in Offenbarung 21, 1 bis 8 wird ja der neue Himmel und die neue Erde beschrieben und es ist alles perfekt. Es gibt keine Tränen, es gibt kein Geschrei, es gibt keine Trauer, es ist alles vollkommen, alles vollendet. Wie kann es sein, dass hier plötzlich steht zur Heilung der Nationen? Und der Punkt ist der, ab 21,9 haben wir ja einen Anhang, der erläutert, beantwortet die stillschweigende Frage, was ist denn das, dieses neue Jerusalem, das auf die neue Erde herabkommen wird? Und dann wird hier erklärt, das ist die Gemeinde. Eine symbolische Beschreibung der Gemeinde. Aber in diesem Anhang wird die Gemeinde beschrieben, nicht auf der neuen Erde, sondern im tausendjährigen Reich. Also zeitlich wird in diesem Anhang zurückgegriffen auf das tausendjährige Reich, das wir ja kennen aus Offenbarung 20. Und das tausendjährige Reich wird zwar weitgehend vollkommen sein, aber es ist so, im tausendjährigen Reich wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Das heißt, es gibt auch da noch Auflehnung und es kann auch da Sünde geben, aber Gottes Gerechtigkeit wird weltweit durchgesetzt werden. Im Psalm 101 heißt es am Schluss, jeden Morgen werde ich den Gesetzlosen hinwegraffen. Gott wird eine direkte Regierung haben und wird seine Gerechtigkeit sofort durchsetzen, was heute nicht der Fall ist. Und die Menschen sagen, wo ist Gott? Warum lässt er das zu? Alles nur eine Frage der Zeit. Heute hat Gott eine indirekte Regierung und da greift er eben nicht automatisch sofort ein. Aber im tausendjährigen Reich schon. Da wird die Gerechtigkeit Gottes herrschen. Aber in 2. Petrus 3 sagt der Apostel Petrus vom neuen Himmel und der neuen Erde, dass dort Gerechtigkeit wohnen wird. Dort wird sie zu Hause sein. Dort ist alles perfekt. Aber eben in diesem Anhang wird das neue Jerusalem gezeigt im tausendjährigen Reich und da werden diese Blätter nötig sein zur Heilung der Nationen. Da gibt es noch Dinge, die geheilt werden müssen. Und damit wird klar, aha, das neue Jerusalem, die Gemeinde, wird ihre Funktion haben auf der neuen Erde, in der Ewigkeit, aber auch schon im tausendjährigen Reich. Und dann nächste Frage, ja, und wie ist es heute? Und das habe ich eigentlich schon ein bisschen angedeutet. Natürlich ist die Gemeinde schon heute das neue Jerusalem und sollte eben diesen Charakter, diese moralischen Züge des neuen Jerusalems schon heute offenbaren. Und es sollte auch schon heute so sein, dass durch die Gemeinde das Licht Gottes, des Evangeliums, ausgestrahlt wird, so wie wir das gefunden haben in 21, Vers 10. Liest jemand? Vers 11 meine ich. Kann jemand 21, 11 vorlesen?
Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr wertvollen Stein, wie ein kristallheller Jaspisstein.
Jawohl, und dazu noch Vers 23.
Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm.
Jawohl. Wir haben damals gesehen, dass der Jaspisstein im Neuen Testament der Diamant ist. Dieser kristallhelle Jaspisstein, das ist der Diamant. Und die Stadt hat also die Herrlichkeit des Diamanten. Die ganze Stadt, ja? Wir haben gesehen, die Grundlagen, da gibt es 12 verschiedene Edelsteine, aber die Stadt selber ist wie ein Diamant und leuchtet. Aber natürlich, dieses Licht kommt nicht von der Stadt selbst, sondern dieses Licht kommt von Gott, von dem Lamm. Und so ist es die Aufgabe der Gemeinde, die Herrlichkeit Gottes, das Licht Gottes zu reflektieren, so wie Diamanten reflektieren. Und diese Aufgabe haben wir schon heute. Wir sollten das Evangelium in einer orientierungslosen Welt von Finsternis, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, wie Petrus das sagt in Apostelgeschichte 2, verdreht ist so und dann noch verkehrt ist noch auf dem Kopf. So ist die Gesellschaft. Verdreht und verkehrt. Ja? Sollen wir dieses Licht, das Orientierung gibt, ausbreiten. Der Herr Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Aber in Matthäus 5 sagt er den Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Indem wir eben sein Licht ausstrahlen und weitergeben. Und diese Stadt hat eben 12 Tore in alle Himmelsrichtungen, haben wir gesehen. Ja, und so muss die Gemeinde ausgerichtet sein auf weltweite Mission. Das muss das Anliegen sein. Die Völker, die Menschen, die Stämme, die einzelnen Menschen eben weltweit mit dem Evangelium zu erreichen. Aber die Stadt hat auch Mauern, und zwar ganz gigantische. Die Gemeinde muss abgesondert sein vom Bösen. Sich nicht mit dem Bösen dieser Gesellschaft verbinden, keine Kompromisse eingehen, sondern sich ganz klar abgrenzen. Offenheit einerseits, 12 Tore, aber die kann man schließen. Und die Mauern, die ganz klar sagen, nein, nein zur Sünde, nein zur Finsternis. Und so wird eben deutlich, warum hier steht, dass es da noch Heilung braucht. Jemand hatte eine Frage noch stellen wollen? Ja, bitte.
Meine Frage ist ja, ich wollte mir persönlich erklären, die Offenbarung eigentlich fängt von Kapitel 1 bis 4, betrifft die Gemeinde. Und dann von Kapitel 4 bis 22, das ist jetzt der Trübsal. Und in der Trübsal ist eigentlich die Gemeinde nicht betroffen, sondern das Volk Israel. Der wird eigentlich betroffen mit dem Trübsal. Und meine Bitte heute ist die Frage, oder Sie haben erläutert, als erstmal über die 7 Geister Gottes. Wer sind die 7 Geister Gottes? Ja. Dann kamen es jetzt die andere Erläuterung in Offenbarung über verschiedene Frauen. Die Hure hat es genannt, ja. Und dann die Braut. Und dann wurde es jetzt, glaube ich, noch einmal ist es jetzt über Frau, die das Kind bekommen. Ja, genau. Also sind jetzt 3 Frauen in Offenbarung, vielleicht mal eine Erläuterung. Ja. Das sind alles Fragen eigentlich. Ja. Und dazu kommt, das ist jetzt eine ganz Frage für mich persönlich, ja, und zwar in der erste Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15, ist das Gericht angefangen. Gott hat das Gericht gesprochen, ja, über die Strafe. Ja. Und dann Johannes 19, Vers 30, Jesus sagte, es ist vollbracht. Und dann gibt es jetzt den zweiten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 5 und 6. Das ist eigentlich jetzt die Verheißung des Volk Israel. Und dann kommt jetzt Kapitel 22, was wir heute jetzt haben. Das heißt ja, Jesus macht alles neu. Das ist auch eine Vollbracht, ja. Was hat jetzt der erste Vollbracht mit diesem Vollbracht auch zu verbinden? Gut. Es ist jetzt mehrere Fragen, aber...
Ja. Ja, also eins ums andere. Korrekt. Offenbarung 2 und 3 mit den 7 Sendschreiben, dort haben wir die ganze Kirchengeschichte von den Aposteln, von der Zeit der Apostel bis zur Entrückung. Und dann ab Kapitel 4 haben wir die Zukunft, von der Entrückung an weiter. Aber da wird gezeigt, die Gemeinde ist im Himmel, Offenbarung 4 und 5, dargestellt durch die 24 Ältesten. Und wir sehen Israel, die 144.000 aus Israel, und auch ein Überrest aus allen Völkern, der dann zum Glauben kommen wird nach der Entrückung, weil die das Evangelium noch nicht gehört haben, die werden durch die Drangsal hindurchgehen. Aber bereits in Kapitel 19 kommt der Jesus zurück, und zwar mit allen Heerscharen aus dem Himmel. Und da wird auch die Gemeinde den Herrn Jesus begleiten, wenn er wiederkommt als König, um dann in Kapitel 20 das tausendjährige Reich aufzurichten. Also die Gemeinde wird das tausendjährige Reich miterleben und wird hier mit Christus zusammen auf der Erde regieren. Und dann, Offenbarung 21, neue Himmel und neue Erde, auch da, die Gemeinde wird dann als das neue Jerusalem aus dem Himmel runterkommen und mit Christus über die neue Schöpfung regieren. Und dann haben sie gefragt, die 7 Geister Gottes, die erwähnt werden in Offenbarung 1, Vers 4, und dann wieder in Kapitel 4, was bedeutet das? Es wird erklärt in Kapitel 4, das sind diese 7 Flammen an der Menorah, bedeuten die 7 Geister Gottes. Und das ist einfach der Heilige Geist in seiner vollkommenen Fülle und Vielfalt. Denn der Heilige Geist wird in Jesaja 11, 1 bis 2 beschrieben mit 7 Namen. Und zwar entsprechend dem 7-namigen Leuchter. Sein Name ist der Geist Gottes. Und dann werden immer 2 weitere Namen, wie die 2 Arme, die aus dem Hauptleuchter herauskommen, miteinander verbunden sind, immer 2 Namen erwähnt. Und das sind dann die 7 Namen des einen Heiligen Geistes. Epheser 4 sagt, da ist ein Geist. Die Offenbarung sagt, die 7 Geister, das bedeutet der Heilige Geist in seiner vollkommenen Fülle. Dann haben sie gefragt, es gibt verschiedene Frauen in der Offenbarung. Die Hure Babylon, die Braut des Lammes und auch diese Frau mit dem Sternenkranz in Offenbarung 12. Die Braut des Lammes, haben wir gesehen, das ist die Gemeinde. Der Kontrast, die Hure Babylon, das ist die falsche Gemeinde. Mit Sitz auf 7, in der Stadt mit 7 Hügeln. Das ist Rom, haben wir damals gesehen. Also manches jetzt von diesen Fragen könnte man wieder nachhören unter bibelklasse.de, weil wir das auch schon eben ausführlich dann behandelt haben, wer ist die Hure Babylon. Und da könnte man auch nochmal zurückgehen zu Kapitel 12. Und dort haben wir damals gesehen, diese Frau mit der Sternenkrone, die den Messias hervorbringt. Das ist Israel. Und so sehen wir die verschiedenen Akteure, haben eben in der Heilsgeschichte ihre Bedeutung, die Gemeinde, die falsche Kirche, Israel und so weiter und so fort.
Eine Frage noch dran, ist es richtig, dass die Drangsalszeit nur Israel betrifft?
Nein, die Drangsalszeit, übrigens nicht ab Kapitel 4, sondern ab Kapitel 4 und 5, da haben wir dann den Beginn der Gerichte über die Erde. Aber das ist zuerst die Stunde der Versuchung, wenn der Antichrist auftritt. Und erst dann die letzten 3,5 Jahre werden in der Bibel genannt die große Drangsal. Und da muss Israel hindurch, da müssen die Völker der Welt hindurch. Und bei Israel wird eben auch der gläubige Überrest hindurchgehen, zusammen mit den Ungläubigen. Und bei den Nationen werden auch der Überrest aus den Nationen, der sich bekehrt, zusammen mit allen Ungläubigen durch die große Drangsal hindurchgehen. Die Gemeinde wird verschont bleiben, weil der Herr sagt in Offenbarung 3, Vers 10, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommt, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Halte fest, was du hast, auf dass niemand deine Krone nehme. Ich komme bald. Ja? Und so hat die Gemeinde die Verheißung, noch vor der Stunde der Versuchung, wenn der Antichrist kommt, wegzugehen. Aber zusammen mit dem Herrn wird sie zurückkehren nach der großen Drangsal und alles mit dem Bräutigam, dem König, teilen. Ja, jetzt wollen wir versuchen, ob wir noch fertig werden heute. Und zwar gehen wir jetzt zu Vers 5. Da wird noch betont, es wird keine Nacht mehr sein. Der Herr Gott wird über ihnen leuchten. Es geht immer noch um die Stadt. Und dann wird gesagt, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist nun wichtig. Das macht deutlich, dass die Herrschaft nicht beschränkt ist auf das tausendjährige Reich. Denn das wäre nicht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das wäre 1000 Jahre. Aber in 2. Petrus 1 spricht der Apostel über das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ein ewiges Reich. Und so wird eben nach dem tausendjährigen Reich wird Gott das Universum auflösen und einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und da wird auch Christus mit der Gemeinde in dem neuen Jerusalem über die neue Schöpfung regieren. Und darum wird hier gesagt, sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das geht weiter. Und Gott hat ein Programm für die Ewigkeit. Es wird nie langweilig werden. Und das wird in einem Vers so schön beschrieben in Epheser 2. Könnte uns jemand vorlesen? Unser Programm für die Ewigkeit. Epheser 2, Vers 7.
Damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus.
Ja, denn, also das ist hochkonzentrat, auf dass er in den kommenden Zeitaltern, in Epheser 1, 21, spricht Paulus über das zukünftige Zeitalter. Das ist das tausendjährige Reich. Auch die Rabbiner haben von dem Reich des Messias, wenn er kommt als König, gesprochen. Ha'olam haba, das kommende Zeitalter. Aber hier geht Paulus darüber hinaus und sagt, auf dass er in den kommenden Zeitaltern, in der Mehrzahl. Das heißt also auch, was kurz beschrieben wird in Offenbarung 21, 1 bis 8, neue Himmel und neue Erde, vollkommener Zustand, alle Tränen abgewischt und kein Geschrei, keine Trauer, kein Tod wird mehr sein. Aber da hat Gott ein Programm. In den kommenden Zeitaltern wird er den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweisen in Christus Jesus. Und dieser Ausdruck kommenden Zeitaltern zeigt uns, dass da eben eine Dynamik bleibt. Viele meinen, und das kommt eigentlich aus dem Mystizismus, Himmel ist so schwebend, bisschen Nebel, ja, und eigentlich so Totenstille, Zustand. Ja, darum hat sich auch dieser Ausdruck eingebürgert in Bezug auf neuen Himmel und neue Erde, der ewige Zustand. Aber ich glaube, Sie haben den Ausdruck nie gehört jetzt in der Bibelklasse von mir. Und wenn, dann war es ein Versprecher. Es suggeriert etwas Falsches, eben als wäre das ein Zustand. Und dann kann man verstehen, dass jemand denkt, wird das nicht langweilig, die Ewigkeit. Und gerade vor kurzem hat mich jemand gefragt, was hat Gott gemacht in der Vergangenheit vorher? War das nicht irgendwie langweilig? Nein, Gott, der unendliche Gott, wird uns in Ewigkeit in die Tiefen der Gottheit hineinschauen lassen. Und das wird kein Ende nehmen. Und auch das Staunen wird kein Ende nehmen. Und Gott hat einen Plan. Und die Gemeinde hat den Auftrag, dann dieses Licht auszustrahlen. Ja, der Diamant, der das, die Herrlichkeit Gottes ausstrahlt. Wir werden staunen und Gott hat offensichtlich einen dynamischen Plan in den kommenden Zeitaltern. Es ist so etwas anderes als Buddhismus. Gut, wenn man eben in buddhistischen Ländern ist, dann stellt man auch fest, die meisten Leute kennen ihre Religion gar nicht richtig. Die wissen gar nicht, was jetzt das ist mit, nach dem Tod und was da geschieht und Nirvana. Ich meine, man muss mal mit Thai sprechen. Die wissen gar nicht recht, was Nirvana sein soll. Und da hat so ein bisschen jeder seine Idee. Aber es ist eine schreckliche Idee. Nirvana, oder wie die Buddhisten sagen, in der Pali-Sprache, Nibbana, bedeutet das Gleiche. Nirvana ist Sanskrit, Nibbana ist Pali. Und das bedeutet ausgelöscht. Wie eine Kerze. Und Buddha hat gesagt, dass Nirvana, man kann nicht sagen, dass man ist, aber man kann auch nicht sagen, dass man nicht ist. Und der Buddhismus lehrt, die Vorstellung von einem Ich, das ist nur Einbildung, das gibt es gar nicht. Also das Ich wird dann quasi als Illusion aufgelöst werden. Ja, und dann, was bleibt, wenn ich nicht mehr ich bin? Es ist furchtbar. Das ist eigentlich die Auflösung. Schlechthin. Und wie anders ist das Evangelium, das eben ausgeht von einem Gott, der gesagt hat, ich bin, der ich bin. Ja, da haben wir ganz klare Identität. Und Gott hat den Menschen geschaffen in seinem Bild und hat uns geschaffen als Persönlichkeiten. Und wir werden das bleiben in Ewigkeit. Und es wird in Ewigkeit auch eine Beziehung geben von uns Menschen zu Gott. Denn wir als Ich mit Du ansprechen können. Und so ist das so etwas vollkommen anderes. Also nicht irgendwie so ein Zustand der Auflösung und der Totenstille. Nein, Gott hat ein wunderbares Programm. Und es wird einfach weitergehen mit dem Staunen. Und heute schon ist es, wenn wir die Bibel wirklich studieren, immer entdecken wir neue Dinge, die uns erfreuen. Und auf diese Weise kann man das erleben, wie die Emmaus-Jünger in Lukas 24, die sagen nach dem Spaziergang nach Emmaus, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schriften öffnete auf dem Weg. Die waren überwältigt, wie der Herr diese Herrlichkeiten seiner Person ihnen aus dem Alten Testament gezeigt hat auf diesem etwa zweieinhalbstündigen Spaziergang. Aber das geht weiter in Ewigkeit. Und der unendliche Gott wird sich uns zeigen und es wird kein Ende geben. Ja, darum Offenbarung 22, Vers 5. Sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann wird nochmals betont, dass diese Worte gewiss und wahrhaftig sind. Das ist wirklich so, das ist keine Ideologie, das ist kein Wunschdenken. Das ist wirklich so und wir können wissen, was kommt. Und es ist die Wahrheit. Und dann schließt sich der Kreis. Nochmals wird gesagt, dass eben Gott seinen Engel gesandt hat, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Das haben wir doch ganz am Anfang der Offenbarung schon gelesen. Der Kreis schließt sich. Also, Gott wollte diese Dinge mitteilen, nicht einfach den Gläubigen, sondern seinen Knechten. Natürlich, jeder Gläubige sollte ein Knecht sein. Aber die Frage ist, ob wir wirklich dem Herrn dienen wollen mit unserem Leben. Oder ob wir unseren eigenen Weg gehen und uns selber so ein bisschen Spaß machen möchten am Leben. Um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Wenn wir ihm dienen wollen, ihm nachfolgen wollen, ihm gehorchen wollen, dann macht er uns die Offenbarung Schritt für Schritt immer klar. Damit wir verstehen, was kommen muss. Und da wird betont nochmals, siehe, ich komme bald. Und das ist ein Leitmotiv, das wiederkommt. Wo haben wir das letzte Mal gefunden? Ja, ich habe es vorhin gerade zitiert. Sendschreiben. Offenbarung 3, Vers 10. Ich komme bald. Die Verheißung an die Gemeinde von Philadelphia. Und jetzt wieder, siehe, ich komme bald. Und das geht weiter. Vers 12. Siehe, ich komme bald. Und es geht weiter. Vers 20, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Und dann die Antwort der Gemeinde, Amen, komm Herr Jesus. Und dann wird nochmals betont in Vers 7, glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Das Rezept, um wirklich innerlich glücklich zu werden, wird hier gesagt. Die Worte dieses Buches muss man im Herzen bewahren. Jetzt haben wir so viele Bibelklassen verwendet, um dieses Buch zu studieren. Und all das, was wir aufnehmen konnten im Herzen, das bewahren, das macht echt innerlich, geistlich glücklich. Und das ist auch wieder ein Leitmotiv, denn im Kapitel 1 haben wir das auch schon gehabt, dass glückselig ist, der da liest, vorliest, und die da hören, die Worte der Weissagung dieses Buches. Ich habe damals erklärt, das zeigt übrigens, dass die Offenbarung auch für Analphabeten ist. Ja? Viele Leute denken, Intellektuelle, das Buch versteht man nicht. Gut, sie sind intellektuell und verstehen es nicht. Aber das Buch ist sogar für Analphabeten verständlich. Wenn sie Knechte sind, darum heißt es, glückselig der liest, also der vorliest, und die da hören, das sind die, die nicht selber lesen können. Und eben die trotzdem das verstehen können. Das habe ich auch so schön erlebt in Thailand, wo ich über die Offenbarung gelehrt habe. Und da sind Leute mit, je nachdem, mit so wenig Schulbildung, und trotzdem, die können das verstehen. Wenn die Bereitschaft da ist, eben dem Herrn zu gehorchen, ihm nachzufolgen, dann ist das nicht eine Frage der Schulbildung und des Intellekts schlechthin. Also nochmals wird hier betont, glückselig. Und dann Vers 8. Johannes ist einfach so überwältigt von all diesen Dingen. Und plötzlich kommt er auf die Idee, er könnte da zu den Füßen des Engels, der ihm das alles zeigt, fallen. Und der Engel reagiert sofort. Wer liest uns bitte vor? Vers 9.
Und er spricht zu mir, sieh zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, die die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an.
Ja, eindrücklich, der Engel sofort reagiert. Akzeptiert keine Verehrung. Und man muss wissen, in der katholischen Katechetik wird gelehrt, dass man Schutzengel anrufen kann. Und die Anrufung endet mit Amen. Ganz klar ist das ein Gebet, ja? Und die Bibel sagt uns ganz klar, keine Verehrung von Engeln. Und in Kolosser 2 am Schluss wird von Irrlehren gesprochen. Und eines ihrer Kennzeichen ist, Verehrung von Engeln. Ja, das hängt zusammen mit Irrlehre. Und der Engel selber lehnt es vollkommen ab. Geht nicht. Und dann wird in Vers 10 gesagt, er soll dieses Buch nicht versiegeln. Denn die Zeit ist nahe. Jetzt könnte jemand sagen, ja, aber die Zeit ist nahe. Jetzt haben wir 2000 Jahre gewartet und all diese Dinge, diese Gerechte, die sind ja jetzt noch in der Zukunft. Ja, natürlich. Alles ab Kapitel 4 ist noch in der Zukunft. Aber Offenbarung 2 und 3, die Sendschreiben, sind eben auch prophetisch. Und die haben sich erfüllt genau ab der Zeit von Johannes. Da war keine Wartefrist von Johannes. Das, was wir finden mit dem Sendschreiben von Ephesus und Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea, das hat sich alles erfüllt, zusammenhängend durch 2000 Jahre Kirchengeschichte hindurch. Also da war kein Grund da, das zu versiegeln, weil das für spätere Zeiten ist. Es wird gesagt, die Zeit ist nahe. Das heißt nicht, Jesus Christus hätte eigentlich schon vor 2000 Jahren wiederkommen sollen. Nein, aber das prophetische Panorama, das uns gezeigt wird mit der Offenbarung, das begann damals, unmittelbar. Und dann kommt ein eigenartiger Vers, Vers 11. Wer liest?
Wer Unrecht tut, tue noch Unrecht. Und der Unreine verunreinige sich noch. Und der Gerechte übe noch Gerechtigkeit. Und der Heilige heilige sich noch.
Ja. Da ist man überrascht, das ist ein Imperativ. Tue noch Unrecht. Ja, aber es gibt in der Grammatik verschiedene Imperative. Und einer der Imperative ist der permissive Imperativ. Das ist ein Imperativ, nicht der sagt, oh ja, mach das unbedingt, sondern mach es. Mach's halt. Ja? Da wird jemand fallen gelassen. Mach's, weil du diesen falschen Weg gehen willst. Und das ist permissiv. Gott lässt den Sünder, der nicht umkehren will, seinen verkehrten Weg gehen. Aber die Konsequenzen sind in diesem Buch ganz klar geschildert. Aber die, die eben bereit sind, umzukehren, die werden ermutigt, indem gesagt ist, wer gerecht ist, übe noch Gerechtigkeit. Und wer heilig ist, sei noch geheiligt. Aber Gott hält die Welt nicht zurück, ihren falschen Weg zu gehen. Aber die Konsequenzen, die sind ganz klar angezeigt. Und dann eben nochmals, Vers 12, siehe, ich komme bald und auch eben der Lohn. Und da stellt sich Gott wieder vor als Alpha und das Omega, also der Anfang und das Ende. Von ihm geht alles aus und er wird auch das allerletzte Wort sprechen. Und
ich habe noch eine Frage zu dem Vers 11.
Dieses Permissive oder Lassen, kann man es vergleichen mit diesem dem weizenähnlichen Unkraut, wo der Herr sagt, lass es bis zur Ernte?
Ja, auch dort in Matthäus 13, dass eben diese Vermischung der Christenheit von echten Gläubigen und unechten Gläubigen, Gott hat das nicht verhindert, hat das so gelassen. Genau.
Eben auch
das
ist die indirekte Regierung, die jetzt Gott ausübt.
Ganz genau, ganz genau. Und dann wird nochmals ein Glückselig ausgesprochen im Blick auf die, Erlösten, Vers 14. Übrigens, siebenmal steht im Buch der Offenbarung glückselig. Also wer ein bisschen traurig ist, der soll sich einmal alle sieben Stellen raussuchen. Und wenn das immer noch nicht reicht, dann die Psalmen studieren. Und dann findet man 25 Mal glückselig in den Psalmen. Da haben wir schon mal 32 Stellen, oder? Und dann aber noch weiter in der Bibel. Also so viele Stellen, die uns zeigen, wie kann man echtes, inneres, geistliches Glück bekommen. Aber als Kontrast zu diesen Glückseligen wird gezeigt, dass die Verlorenen, die Hunde, die Zauberer, das Wort Pharmakos meint auch der, der Drogen nimmt. Hunde und solche, die Drogen nehmen, Hur, da ist jede Art von sexueller Perversion darin enthalten. Und dann Mörder, Götzendiener und wer die Lüge liebt und tut, die sind draußen. Die haben keinen Anteil an all dem, was Glückseligkeit bedeutet für die Erlösten, Vers 14. Und dann kommt so etwas Eindrückliches. Jesus Christus spricht nochmals. Und zwar, ich, Jesus. Sehen wir, Buddha hat gesagt, das Ich ist Einbildung. Ja? Und hier hören wir den Sohn Gottes, der sagt, ich, Jesus. Nein, das Ich ist Wirklichkeit und ist in Gott begründet, der unser Schöpfer ist. Und nun, hier der Herr Jesus. Ich, Jesus, habe einen Engel gesandt, um euch diese Dinge zu bezeugen. Wo? In den Gemeinden. Das ist doch der Hammer. Jetzt muss man mal also herumschauen. Wo ist das letzte Mal in der Gemeinde über die Offenbarung gepredigt worden? Und da stellt man fest, es gibt ganze Reihen von Gemeinden, die predigen nicht über die Offenbarung. Und wenn, vielleicht noch über die Sendschreiben, aber sobald eigentlich das Hauptthema kommt, ab Kapitel 4, fertig. Aber die Offenbarung ist für die Gemeinde geschrieben. Ja? Und da gibt es auch noch die Lehre, die Offenbarung sei eigentlich gar nicht für die Gemeinde. Wie bitte? Die ist direkt für die Gemeinde geschrieben. Und der Jesus sagt nochmals eindrücklich in den letzten Zeilen der Bibel, ich, Jesus, gesandt, diese Dinge zu bezeugen in den Gemeinden. Und dann stellt er sich vor, als die Wurzel und das Geschlecht Davids. Was bedeutet das Geschlecht Davids? Der Messias, der Jesus als Mensch, ist ein Nachkomme von David. Über Maria, die von David abstammt. Aber der Herr Jesus ist der ewige Sohn Gottes, der Schöpfer. Wer hat die Menschheit erschaffen? Wer hat die Familie Davids erschaffen? Er. Und darum ist er die Wurzel. Also der Urheber. Er hat die Königsfamilie von David und seine ganze Abstammungslinie, die hat er erschaffen. Er ist die Wurzel, aber auch das Geschlecht von David. Das ist ein wunderbarer Vers, der seine Gottheit und Menschheit in einer Person darstellt. Und dann der glänzende Morgenstern. Und das ist wieder etwas sehr Kostbares, denn die Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit als König wird in Malachi 3 beschrieben, die Sonne der Gerechtigkeit wird aufgehen mit Heilung in ihren Flügeln. Der Jesus wird kommen auf dem Ölberg als die Sonne der Gerechtigkeit. Und übrigens in Jerusalem, morgen früh, wenn man den Sonnenaufgang sehen will, wo muss man hingehen? Zum Ölberg. Rüberschauen. Und dort geht die Sonne auf. Ja? Über dem Ölberg im Osten der Stadt. Ja, und der Jesus wird kommen als die Sonne der Gerechtigkeit. Aber hier nennt er sich der glänzende Morgenstern. Und das ist also dieser Stern, den man sehen kann in der Nacht. Noch bevor die Sonne über dem Ölberg erscheint. Und das ist sein Kommen für die Gemeinde, das eben nicht das gleiche ist wie sein Kommen in Macht und Herrlichkeit. Das ist die Entrückung, die sehr unbemerkt von vielen, das Aufgehen des Morgensternes, das wird von manchen übersehen, dass die Sonne aufgeht, das realisiert schon jeder. Ja? Und hier stellt der Herr sich vor als der, der eben, bevor er kommt, als der Richter der Welt, wird er kommen als der glänzende Morgenstern. Und in 2. Petrus 1 wir das noch kurz aufschlagen können. Da heißt es in Vers 19: Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, auf das zu achten ihr wohl tut, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Ja, hier wird über das Anbrechen des Tages gesprochen und auch über das Aufgehen des Morgensterns in Verbindung mit dem prophetischen Wort. Und das ist eben der Tag, der anbricht mit der Sonne. Das ist sein Kommen als die Sonne der Gerechtigkeit. Und das Aufgehen des Morgensternes, das ist die Entrückung. Und hier, wie gesagt, der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Das bedeutet, dass das eine Wahrheit ist, die Entrückung in den Herzen der Gläubigen, die ganz kostbar ist. Und wenn er kommt, dann wird eben der Morgenstern aufgehen in den Herzen. Und gerade darauf heißt es, der Geist und die Braut sagen, komm. Der Heilige Geist, der in der Gemeinde wohnt, der Braut, sie beide rufen, komm. Und bei der Entrückung wird dann eben der Heilige Geist zusammen mit der Gemeinde weggehen. Aber gleich wird noch hinzugefügt, evangelistisch. Wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Die Offenbarung weist nochmals darauf hin. Aber jetzt für die, die verloren sind, jetzt ist noch Gelegenheit. Jetzt könnt ihr noch kommen und auch dieses lebendige Wasser bekommen. Und dann Vers 18 und 19, der Herr warnt, wer jetzt noch etwas hinzufügt, prophetisch. Die Offenbarung ist wirklich der Abschluss der göttlichen Offenbarungen. Jetzt ist fertig. Und wer aber trotzdem weitergehen will und etwas bringen will, der wird gewarnt. Wer etwas hinzufügt, wird von diesen Plagen bekommen aus diesem Buch. Wer das wegnimmt, dem wird Gott auch den Segen wegnehmen. Also hier wird wirklich klar gemacht, die Prophetie ist jetzt fertig. Wir brauchen also keine Prophetiekonferenzen, wo wir neue Offenbarungen hören. Können wir gerade abschreiben. Brauchen wir gar nicht. Aber wir müssen die Bibel studieren. Das ist eigenartig. Leute, die an solche Konferenzen gehen mit neuen Propheten, wenn man sie fragen würde, und wie ist das? Was sagt ihr das Buch Zephania? Zephania? Noch nie richtig studiert. Ja, die wollen neue Prophetie und haben nicht mal die alte gelesen und wirklich studiert. Das ist ein Schatz, mit dem wir das ganze Leben nicht fertig werden. Da müssen wir dranbleiben. Und schließlich Vers 20, der Herr Jesus spricht nochmals ganz persönlich. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Jetzt das vierte Mal wird das gesagt. Und ich muss erklären, bald wird in der Elberfelder, in der Alten und in der CSV Hückeswagen in der Fußnote erklärt, schnell, eilends. Es ist eigentlich ein adverbialer Ausdruck. Das heißt nicht, dass er ein paar Jahre nach der Offenbarung kommen würde, sondern er kommt schnell. Das heißt, sein Kommen wird völlig überraschend sein. Paulus sagt, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Bei der letzten Posaune, in einem nun, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es. Es wird alles ganz plötzlich geschehen. Manchmal frage ich mich, oh, ich kriege wahrscheinlich fast einen Herzinfarkt. Ja, man kann schon überzeugt sein, der Herr könnte jeden Tag kommen, aber wenn es dann wirklich die Posaune Gottes tönt, das, also Adrenalinspiegel, ja, schießt vielleicht zum letzten Mal noch ein in dem alten Körper und wir sind schon verwandelt. Ja, es wird plötzlich, überraschend, obwohl wir es erwarten, geschehen. Ich komme schnell, eilends. Und die Gemeinde antwortet, Amen. Ja, so sei es. Komm, Herr Jesus. Und dann der letzte Wunsch, mit dem die Bibel aufhört. Das ist es, was wir brauchen, auch wenn wir jetzt nach Hause gehen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen Heiligen. Amen. Ja, wollen wir noch zusammen beten? Herr Jesus Christus, danke, dass wir dich kennen dürfen als die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern, als den, der alle diese Dinge, von denen wir gelesen haben, bezeugt, dass sie gewiss und wahrhaftig sind, diese Worte. Herr Jesus, danke, dass wir dich kennen dürfen als der, der gesagt hat, ja, ich komme schnell, eilends. Und wir möchten dir entgegenrufen, Amen, komm, Herr Jesus. Hilf uns, dass wir alle bereit sind, wenn du kommst. Und es könnte jederzeit sein, dass wir wirklich alle Frieden mit Gott haben und so mit Freude auf diesen Moment warten dürfen. Und schenke uns Gnade, die Zeit, die bleibt, bis du kommst, auszunutzen, um wirklich nicht mehr für uns selber, sondern für dich zu leben. Danke für all diese Reichtümer, die wir zusammen in diesem Buch der Offenbarung entdecken durften. Und wir möchten uns jetzt dir und deiner Gnade anbefehlen, dass du mit uns gehst auf unserem weiteren Weg. Du kennst den Weg von jedem Einzelnen von uns. Wir sind in ganz unterschiedliche Umstände hineingestellt. Aber überall brauchen wir deine Gnade und darum bitten wir dich. Amen.
Amen.